Hallo, hier ist Jürgen Elsässer für Absolut Uncut.
26 von 27 EU-Staatschefs unterstützen aktuell eine Erklärung, die der Ukraine die freie Entscheidung über ihre Zukunft zuspricht und Verhandlungen nur bei Waffenstillstand oder reduzierten Feindseligkeiten vorsieht. Ungarn, unter Viktor Orban, schließt sich nicht an. Warum nicht? Wie ist sein Nein zum Papier taktisch zu deuten?
Ja, der Unterschied ist einfach, die EU ist kriegsgeil und Orban ist vernünftig. 26 von 27 EU-Staaten wollen eine Annäherung, einen Friedensschluss Trump-Putin verhindern, in völliger Überschätzung ihrer Kräfte. Und Viktor Orban sagt das schon seit längerem, Frieden und Verhandlungen sind der einzige Weg. Er will Ungarn raushalten, er hat Ungarn nicht geöffnet für Waffen. Exporte in die Ukraine. Er hat sich den Sanktionen nur sehr widerwillig angeschlossen, bezieht noch Energie aus Russland im Augenblick. Also das ist ein relativ stabiler Mann. Er ist auch ein Trump-Vertrauter und er hält an diesem Punkt die Stellung gegen Verrückte wie Macron und Merz im Hintergrund Starmer.
Emmanuel Macron schlug im August 2025 eine UN-mandatierte Stabilisierungsmission im Gazastreifen vor, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu sichern, die Zivilbevölkerung zu schützen, Stabilität zu fördern und eine palästinensische Regierungsführung zu unterstützen. Eine humanitäre und politische Katastrophe durch Israels geplante Offensive in Gaza-Stadt zu verhindern. Sein Vorschlag folgt der Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Frankreich, Juli 2025, und zielt auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Warum sind Israel und die USA dagegen?
Ja, der Vorschlag von Macron ist sozusagen das kleinste aller Übel. Vor allem Netanyahu, aber leider auch Trump wollen den Gazastreifen ja praktisch vollkommen säubern. Das heißt, die Bevölkerung in der größten ethnischen Vertreibung seit den Volksdeutschen 45 rausschmeißen oder gleich töten. Starmer versucht da jetzt über eine UNO-Blauhelmtruppe erstmal die Dinge zu verlangsamen und zu befrieden. Natürlich ist auch diese Truppe, wenn sie Frankreich geführt wird, eine Besatzungstruppe, aber sie würde wenigstens eine gewisse Überlebenschance für die Gaza-Bevölkerung beinhalten. Deswegen ist der Vorschlag gut. Erinnert mich übrigens an eine ähnliche Situation 1991, als die USA ja schon den Angriff auf den Irak vorbereitet haben, der damalige Golfkrieg, und kurz vor Ende des Ultimatums der USA dann Gerhard Schröder mit dem Vorschlag um die Ecke kam, dort im Irak Friedenstruppen der Europäer zu stationieren. Das hätte auch die Sache, die koloniale oder imperialistische Einmischung nicht gemindert, aber hätte diesen furchtbaren Krieg jedenfalls zumindest hinausgezögert. Kam nicht dazu, Schröder wurde übergangen und so wird jetzt Macron auch übergangen werden und der Völkermord wird weitergehen. Entschuldigung, ich habe das Datum verwechselt. Ich meinte nicht den Golfkrieg 91, sondern den Golfkrieg, den Angriff auf Irak 2003.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, kündigte am 8. August 2025 an, dass Deutschland vorerst keine Rüstungsgüter mehr an Israel liefert, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Dies war eine Reaktion auf die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts, die Offensive in Gaza-Stadt auszuweiten, was Merz als unverhältnismäßig und humanitär problematisch kritisierte. Er betonte, dass die Hamas entwaffnet werden müsse, aber die aktuelle Kriegsführung Israels dies nicht erkennbar unterstütze. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kritisierte den Stopp scharf und warf Merz vor, die Hamas zu belohnen. Hat Netanyahu recht?
Ja, Netanyahu ist ein Völkermörder, ein Kriegsverbrecher, wird vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per Steckbrief gesucht. Auf seine Äußerungen sollte man nichts geben. Interessant ist tatsächlich der Schwenk in der Position von Merz. Angesichts des Völkermords in Gaza ist es längst überfällig, dass die BRD ihre Waffenexporte einstellen will. Man hat im Jahre 2023 und 2024 gesehen, dass die BRD der zweitgrößte Waffenexporteur nach Israel ist, mit knapp 50% aller israelischen Waffenbezüge vom Ausland liegt Deutschland an der zweiten Stelle, so jedenfalls das Stockholmer Friedensinstitut SIPRI. Das heißt, die Ankündigung von Merz ist durchaus richtig, aber ich fürchte, es wird keine großen Konsequenzen haben. Die Ankündigung ist, glaube ich, vor allem innenpolitisch motiviert. Merz weiß schon, dass ihm die Israelis die palästinensischen Flüchtlinge aufs Auge drücken wird. Das heißt, Israel wird den Gazastreifen oder will den Gazastreifen einnehmen und die Bevölkerung total vertreiben. Ein Gutteil wird nach Deutschland kommen. Und Merz weiß natürlich, dass diese Leute, die da kommen, die Zerbombten, die viele Verwandten verloren haben, dass die wütend sind auf die deutsche Politik, und zwar mit Recht. Und dass dann eine Gefahr besteht tatsächlich für Anschläge und Ähnliches in Deutschland. Und er will sozusagen diese Leute besänftigen, indem er vorher auf gewisse Distanz geht zu Netanjahu. Und deswegen jetzt die Ankündigung, keine Waffenexporte mehr, die in Gaza eingesetzt werden. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Die Leute, die dort zerbombt werden, die wissen, dass die Bundesregierung eine verheerende Rolle gespielt hat unter der Ampel, unter Merkel schon und jetzt eben auch. Und wenn man möchte, dass keine weiteren Flüchtlinge kommen, und das ist durchaus meine Position, denn wir haben schon genug und übergenug, dann muss man gleichzeitig dafür sorgen, dass Palästina als Heimat für die Palästinenser erhalten bleibt, dass Gaza ein palästinensisch regiertes Gebiet ohne militärische Einmischung von Israel ist und dass in der Tendenz auch ein palästinensischer Staat entsteht, eine Zwei-Staaten-Lösung realisiert wird. Dann werden die Leute gerne in ihrer Heimat bleiben.
Joachim Paul, ein AfD-Politiker aus Rheinland-Pfalz, wurde vom Wahlausschuss der Stadt Ludwigshafen für die Oberbürgermeisterwahl am 21. September 2025 nicht zugelassen. Der Wahlausschuss entschied mit 6:1 Stimmen gegen Pauls Zulassung. Dieses Gremium, unter Vorsitz der amtierenden Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, parteilos, ehemals SPD, prüfte die Wählbarkeit der Kandidaten und lehnte Pauls Bewerbung ab. Damit steht fest, die politische Konkurrenz entscheidet in Deutschland inzwischen, welcher Mitbewerber überhaupt zur Wahl zugelassen wird oder eben nicht. Wie sollte auf diese Aktion gesellschaftlich und politisch reagiert werden?
Ja, die Sache mit Joachim Paul ist ja nicht zum ersten Mal vorgekommen, dass ein Bürgermeisterbewerber der AfD nicht zugelassen wird. Es gibt schon zwei andere Fälle in NRW und in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings ist es der erste Fall in einer deutschen Großstadt. Es ist offensichtlich, die SPD will in dieser Stadt verhindern, dass die AfD einen Durchbruch erzielt. Die AfD war schon bei den Bundestagswahlen im Frühjahr auf dem ersten Platz in Ludwigshafen. Und das könnte man jetzt auch Joachim Paul zutrauen. Deswegen wird jetzt hier mit der Keule gearbeitet. Wenn sich Joachim Paul vor Gericht gegen diese Ungeheuerlichkeit durchsetzt, dann wird sich das auf sein Ergebnis weiter positiv auswirken. Das hoffe ich, das wünsche ich ihm. Wenn aber das Gericht diese diktatorische Maßnahme absegnet, dann müsste man tatsächlich überlegen seitens der AfD, ob man die Wahl boykottiert, ob man zum Wahlboykott aufruft. Denn es kann nicht sein, dass der Inlandsgeheimdienst, also der sogenannte Verfassungsschutz, einer Partei vorschreibt, welchen Kandidaten sie ins Rennen schickt und welche nicht. Also wenn jetzt Joachim Paul abgelehnt wird durch das Gericht auch, dann würde ich keinen Ersatzkandidaten aufstellen, denn damit würde man dem Verfassungsschutz das Recht geben, der Partei die Kandidatenaufstellung vorzuschreiben. Das geht gar nicht. Also ich bin in der Regel gegen Wahlboykott, aber in einem solchen Fall könnte man das als geeignete Maßnahme in Erwägung ziehen.
Donald Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident begann am 20. Januar 2025 und endet voraussichtlich am 20. Januar 2029. Wer wird als sein Nachfolger gehandelt? Oder besteht die theoretische Möglichkeit, dass Trump für weitere 4 Jahre kandidiert? Gibt es dafür historische Vorgänger in den USA und was müsste im Vorfeld geschehen, um das rechtlich möglich zu machen?
Ja, wir haben einen Präzedenzfall von den amerikanischen Präsidenten. Franklin Delano Roosevelt hat 3 Wahlperioden gemacht, 33 die Wahl, 37 die Wahl und dann auch noch 41, glaube ich, die Wahl. Also das war eine Ausnahme. Er hat sie sich genehmigen lassen. Trump könnte auch versuchen, sich diese Ausnahme genehmigen zu lassen. Putin hat ja auch seine Wahlmöglichkeit als Präsident Russlands verlängert sozusagen. Allerdings sind die Hürden noch hoch. Trump braucht entsprechende Mehrheiten. Ich glaube mindestens 2/3 Mehrheiten durch alle Instanzen. Und er hat genügend innerparteiliche Widersacher, die ihm das Leben schwer machen könnten. Trump hat sicherlich eine Mehrheit, derzeit in beiden Häusern auch, aber Verfassungsänderung ist nochmal was anderes, da braucht es 2/3. Und Trump selber hat ja schon J.D. Vance, seinen Vize, ins Spiel gebracht als Nachfolger. Und beide liegen ja ungefähr auf derselben Wellenlänge, wobei mir J.D. Vance berechenbarer erscheint. Also ich tippe drauf, dass Trump sich 29 nicht mehr den Wählern stellt, sondern seinem Vize den Vorzug lässt. Und ich habe auch von meiner Seite eine kleine Präferenz für Vance, weil Trump hat in den letzten Wochen zu viele Sachen gemacht, die ich als Verrat empfinde, etwa den Angriff auf Iran. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Jürgen Elsässer auf Apolut Uncut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.